Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir machen da heute weiter, wo der Declan letzten Sonntag aufgehört hat. Das heißt, wir sind im Philipperbrief, zweites Kapitel, und wir haben heute die Verse 19 bis 24. Und heute schauen wir uns den Timotheus an. Wir wollen uns heute die Frage stellen, warum Timotheus für uns ein Vorbild sein sollte. Und dafür haben wir drei Gründe, die Paulus uns nennt. Einmal sollte er unser Vorbild sein, weil Timotheus sich bewährt hat. Dann ist der Paulus gleichgesinnt und er ist ein Diener. Ich werde am Anfang noch eine kurze Wiederholung machen, was wir bis jetzt im Philipperbrief hatten. Und zuerst einmal wollen wir den Abschnitt gemeinsam lesen. Also Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 19 bis 24. Und ich werde lesen bis Vers 30. Und wir werden uns dann konzentrieren auf die Verse 19 bis 24. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was des Christus Jesus ist. Aber ihr kennt ja seine Bewährung, dass er mit mir wie ein Kind dem Vater, dem Evangelium gedient hat. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es um mich steht. Ich bin aber davon überzeugt im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solchen Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Ja, liebe Gemeinde, wir haben bis jetzt einiges gehört über die Philipper. Wir müssen uns ja daran erinnern, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis und er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die verfolgt wird. An eine Gemeinde, die bedrängt ist, an eine Gemeinde, die leiden muss. Und wir sehen das ganz am Anfang beim Philipperbrief, im ersten Kapitel, dass Paulus dankbar ist. Er bemitleidet sich nicht selbst, er bedauert sich nicht selbst, sondern er ist dankbar. Und er sagt auch, warum er dankbar ist. Er ist dankbar, dass die Philipper an das Evangelium glauben dürfen. Und Paulus freut sich. Das kommt in diesem Brief sehr häufig vor. Und Paulus fordert auch die Philipper auf, dass sie sich ebenfalls freuen sollen. Dann sagt er auch, dass sie kämpfen sollen. Das ist in Vers 27, erstes Kapitel. Sie sollen kämpfen. Sie sollen kämpfen für den Glauben des Evangeliums und sie sollen sich nicht einschüchtern lassen. Sie sollen sich nicht einschüchtern lassen von ihren Verfolgern. Und Paulus hat den Philippern zwei Vorbilder gegeben. Nämlich einmal sich selbst. Er schreibt in Vers 30, also ganz am Ende vom ersten Kapitel, da schreibt er, ihr habt denselben Kampf, den ihr auch an mir gesehen habt und nun von mir hört. Im dritten Kapitel schreibt er sogar, werdet meine Nachahmer. Und im vierten Kapitel schreibt er, Kapitel 4, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt an mir, das tut. Und dann hat Paulus ihnen noch Christus vor Augen gemalt. Das war dann in den Versen 6 bis 11 im zweiten Kapitel. Und davor gab es auch wieder einige Aufforderungen. Paulus hat gesagt, sie sollen sich einig sein in ihrem Denken. Sie sollen dasselbe denken. Das war Vers 2. Dann sollen sie demütig sein. Einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Und um diese Einstellung zu haben, hat er sie eben auf Christus verwiesen. Christus, der sich erniedrigt hat, Vers 8, der Mensch geworden ist, der gehorsam war, der bereit war zu sterben, der sogar bereit war, am Kreuz zu sterben. Und letzten Sonntag hatten wir die Verse 12 bis 18, also das, was Declan hatte letzten Sonntag. Und da gab es auch wieder einige Aufforderungen. Gleich in Vers 12, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Und Vers 14, tut alles ohne Murren, tut alles ohne zu meckern. Und wir müssen uns klar machen, das schreibt er nicht an eine Gemeinde, die im Urlaub ist, die am Strand sitzt oder die halt gerade Langeweile haben. Das schreibt er an eine Gemeinde, die verfolgt wird. Wenn wir uns dann noch Vers 17 anschauen, da schreibt Paulus, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, also auf Deutsch gesagt, wenn ich als Märtyrer sterben sollte, dann bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Wenn ich als Märtyrer sterben sollte, dann bin ich froh. Und dann sagt Paulus in Vers 18, gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. In Vers 29 hat Paulus dann noch gesagt, dass ihr leiden dürft, ist eine Gnade Gottes. Das ist ein Vorrecht, dass ihr leiden dürft. Seid dankbar dafür, dass ihr leiden dürft. Also wenn man sich das jetzt bis jetzt alles so anhört, könnte man sagen, wow, das ist sehr herausfordernd. Aber die Frage ist natürlich, ob Paulus da nicht doch ein bisschen zu viel verlangt von den Philippern. Und ja, nicht nur Paulus, es ist ja das Wort Gottes. Das heißt, selbst Gott verlangt es ja von ihnen, dass sie das alles tun sollen. Und deswegen hat Paulus ihnen eben Vorbilder gezeigt. Einmal sich selbst und dann Christus. Und heute wollen wir uns ein anderes Vorbild anschauen, nämlich den Timotheus. Und bevor wir jetzt auf diese drei Gründe kommen, warum Timotheus unser Vorbild sein sollte, wollen wir uns erst noch eine andere Frage stellen. Gehen wir mal direkt in Vers 19. Da schreibt Paulus, Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Das schreibt er dann nochmal in Vers 23. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum hofft Paulus das eigentlich nur? Was ist eine Hoffnung? Eine Hoffnung ist ja eine Erwartung, dass etwas in der Zukunft eintreten wird, was man sich wünscht. Paulus wünscht sich, dass er den Philippern den Timotheus schicken kann. Die Frage, die sich stellt, ist doch, warum macht Paulus das nicht einfach? Gucken wir mal in Vers 25. Da schreibt Paulus, ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden. Also er macht es einfach. Ich schicke ihn. Vers 28. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt. Vers 29, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Warum macht er das nicht eigentlich auch mit dem Timotheus? Schauen wir uns nochmal Vers 19 an. Ich hoffe aber in dem Herrn, Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Aber dann spricht doch alles dafür, dass er den Timotheus zusammen mit den Epaphroditus losschickt, oder? Weil dann kommt der Timotheus bei den Philippern an, dann kann der Timotheus die Philipper ermutigen und dann kann er wieder zurückkommen zum Paulus und den Paulus wieder ermutigen. Das dauert natürlich alles ziemlich lange, aber dann spricht doch umso mehr dafür, dass er den Timotheus sofort losschickt. Warum macht Paulus das nicht? Man könnte jetzt sagen, ja, der Paulus macht das nicht, weil er eben noch nicht sicher ist, ob er freigesprochen wird. Paulus weiß noch nicht, wird er jetzt freigesprochen oder muss er als Märtyrer sterben? Aber schauen wir uns mal an, was er in Vers 24 schreibt. Ich bin voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Man kann auch übersetzen, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass auch ich selbst bald zu euch kommen werde. Oder man könnte auch übersetzen, ich vertraue darauf. Das heißt, Paulus ist sich sicher, dass er noch nicht sterben wird, dass er freigesprochen wird und dass er noch zu den Philippern kommen wird. Gehen wir mal zurück ins erste Kapitel, Vers 25. Da schreibt Paulus das auch. Ich bin davon überzeugt, dass ich bleiben werde und bei euch allen sein werde. Er schreibt sogar, dass er das weiß. Er sagt, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Warum möchte Paulus den Timotheus noch bei sich behalten? Und damit sind wir beim ersten Punkt. Timotheus hat sich bewährt. Schauen wir uns mal Vers 22 an. Ihr kennt ja seine Bewährung. Also ihr wisst ja, dass der Timotheus sich bewährt hat. Und wie hat er sich jetzt bewährt? Worin hat er sich bewährt? Lesen wir weiter. Ihr kennt seine Bewährung, dass er mit mir wie ein Kind dem Vater, dem Evangelium gedient hat. Das zeigt ihre Beziehung an. Der Paulus nennt den Timotheus oft seinen Sohn. Zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 2. Der nennt der Timotheus seinen echten Sohn im Glauben. Oder im 2. Timotheusbrief, der nennt er ihn seinen geliebten Sohn. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter lesen, dann merken wir, wie eng die Beziehung war zwischen Paulus und Timotheus. 2. Timotheus 1, da sagt er, ich danke Gott, da schreibt Paulus an Timotheus, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unabhängig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Also der Paulus denkt oft an den Timotheus, er betet für den Timotheus sogar in der Nacht. Und dann geht es weiter, und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Also sie hatten wirklich eine sehr enge, eine sehr, sehr persönliche Beziehung. Wir finden das auch am Ende vom 2. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Im 2. Timotheusbrief ist es ja so, dass Paulus damit rechnet, dass er sterben muss. Und er wünscht sich unbedingt, seinen geistlichen Sohn Timotheus nochmal zu sehen. Aber was war an diesem Timotheus eigentlich so besonders? Was zeichnet ihn eigentlich so aus? Und das haben wir heute in der ersten Schriftlesung gehört. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du bist mir nachgefolgt. In was? Du bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Lebensziel, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im Ausharren und dann weiter, in den Verfolgungen und in den Leiden. Und wenn wir uns dann mal das 4. Kapitel anschauen, im 2. Timotheusbrief, dann sehen wir den Kontrast. Dann schreibt nämlich Paulus, wer ihn alles verlassen hat. Er schreibt dann in 2. Timotheus 4, Vers 16, Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle haben mich verlassen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du mal in einer Situation warst, wo du in großen Schwierigkeiten warst und wo dir niemand geholfen hat, wo dich alle verlassen haben. Paulus hat diese Erfahrung gemacht, aber er wusste auf den Timotheus, auf den kann ich mich verlassen, weil er sich bewährt hat. Und er hat sich nicht nur einmal bewährt, er hat sich generell bewährt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Vers 20. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Paulus und Timotheus, sie sind beide gleichgesinnt. Das heißt, sie sind sich völlig einig. Sie haben völlige Übereinstimmung. Zwischen ihnen passt kein Blatt Papier. Sie haben keinerlei Meinungsunterschiede. Man sieht das in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15, da hat sich Paulus mal mit dem Barnabas zerstritten. Da haben sie sich darüber zerstritten, ob sie den Johannes Markus mitnehmen sollten. Der Paulus wollte das nicht, Barnabas wollte das und sie konnten sich nicht einigen und haben sich dann halt zerstritten. Aber wir finden nirgendwo im Neuen Testament irgendein Hinweis darauf, dass sich Paulus und Timotheus irgendwo mal nicht einig waren. Sie hatten völlige Übereinstimmung. Und wenn wir uns jetzt Vers 21 anschauen, unserem Abschnitt, dann sehen wir den Gegensatz zu den anderen. Da schreibt Paulus, sie suchen alle das Ihre. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was des Christus ist. Und genau das hat Paulus ja in Vers 4 kritisiert. Ein jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und diese Einstellung, die die Philipper haben sollten, die hatte Timotheus. Timotheus war nicht einer, der nur auf sich selbst bedacht war, der seinen eigenen Vorteil gesucht hat, sondern er war einer, der bereit war, sich um andere zu kümmern. Schauen wir uns nochmal Vers 21 an. Sie alle suchen das Ihre, nicht das, was des Christus ist. Was da in diesem Vers beschrieben wird, ist eigentlich das, was uns Menschen alle auszeichnet. Wir sind auf uns selbst fixiert. Man könnte natürlich jetzt die Frage stellen, was ist daran eigentlich so schlimm? Warum kritisiert Paulus das eigentlich? Ich meine, nehmen wir mal an, wenn ich Hunger habe, dann sage ich mir, oh, ich habe Hunger, dann esse ich was. Und wenn ich sage, oh, ich habe Durst, dann trinke ich was. Wenn ich müde bin, dann gehe ich schlafen. Was ist daran schlimm, wenn ich mich um mich selbst kümmere? Oder wenn ich Schmerzen habe, dann sage ich, oh, ich habe Schmerzen und gehe dann vielleicht zum Arzt. Was ist daran schlimm? Die Antwort lautet, es ist nicht das, was Paulus kritisiert. Es ist nicht so, dass wir nicht auch an uns selbst denken dürfen, dass wir uns auch um uns selbst kümmern sollten. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung für uns selbst. Aber das Problem ist, wenn man nur noch auf sich selbst bedacht ist, wenn man sich nur noch um sich selbst kümmert, wenn sich alles nur noch um sich selbst dreht, wenn man sich gar nicht mehr um den anderen kümmert. Und das ist das, was Paulus eben schreibt in Vers 21. Wir stehen oft in der Gefahr, dass wir das Anliegen Christi aus den Augen verlieren, weil wir doch lieber unsere eigenen Vorteile durchsetzen wollen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe das Ziel, dass ich Geld verdienen möchte. Das ist erstmal nichts Verwerfliches. Nehmen wir mal an, ich möchte reich werden. Das wird in der Bibel nicht verurteilt. Es ist nicht schlimm, wenn man reich ist. Das hat natürlich gewisse Gefahren, aber an sich ist es keine Sünde. Aber dann stellt sich die Frage, was ist mir wichtiger? Machen wir das mal ganz konkret. Ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch und ich möchte diesen Job haben. Und ich weiß, das ist ein Job, da kann ich richtig viel Geld verdienen. Und dann sage ich zu meinem Chef, ja, ich bin bereit, viel zu arbeiten, ich bin fleißig, aber der Sonntag, der ist für den Gottesdienst reserviert. Also da kannst du nicht mit mir rechnen, da gehe ich in den Gottesdienst. Und dann kann es sein, dass der Chef sagt, naja, also dann werden wir vielleicht einen anderen einstellen. Dann kann ich Ihnen diesen Job nicht geben. Wenn Sie so viel Geld verdienen wollen, dann müssen Sie wirklich bereit sein, auch am Sonntag zu arbeiten. Und jetzt zeigt sich meine Herzenshaltung. Was ist mir wichtiger? Ist es mir dann wichtiger, viel Geld zu verdienen, reich zu sein? Oder ist es mir dann wichtiger, in den Gottesdienst zu gehen? Und was ist dann eine Haltung der Demut? Eine Haltung der Demut wäre es, wenn ich sage, ich muss in den Gottesdienst gehen, weil ich ein Sünder bin. Weil ich es nötig habe, es zu hören, was Gott von mir fordert. Ich habe es nötig, dass ich das Gesetz Gottes höre. Und ich habe es auch immer wieder nötig, zu hören, wer ich eigentlich selbst bin. Dass ich nämlich ein Sünder bin. Dass ich auf Gottes Gnade angewiesen bin. Dass ich die Vergebung brauche. Und ich muss das jeden Sonntag wieder neu hören. Und eine Haltung in Arroganz wäre es jetzt zu sagen, na ja, das muss ich ja nicht jeden Sonntag hören. Es reicht doch, wenn ich das jetzt, sagen wir mal, einmal im Monat höre. Das reicht doch aus. Es geht hier um die Haltung. Es geht hier darum, welche Einstellung habe ich? Bin ich darauf in erster Linie auf mich selbst fixiert oder geht es mir in erster Linie um die Sache Christi? Und der Timotheus, der war eben so einer, dem das Wichtigste war, Gott zu gefallen. Wenn wir das weiterlesen, Vers 20, ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Und dann Vers 22, ihr kennt ja seine Bewährung, dass er mit mir wie ein Kind dem Vater, dem Evangelium gedient hat. Timotheus war ein Diener, und das ist unser dritter Punkt. Das ist der dritte Grund, warum er für uns ein Vorbild sein sollte. Er war ein Diener. Und das zeigt sich besonders darin, wie er die Gemeinden gesehen hat. Für Timotheus war es wichtig, wie es in den Gemeinden abgeht. Er war besorgt darum, dass es der Sache Christi dient. Und bei vielen Christen heute ist es anders. Viele Christen sagen sich, wenn ich in eine Gemeinde gehe, dann möchte ich konsumieren. Dann möchte ich, dass die Gemeinde meine Erwartungen erfüllt. Dann stelle ich mir die Frage, gefällt mir die Musik? Ist das mein Musikgeschmack? Gefällt mir die Predigt? Ist die Predigt unterhaltsam? Ist sie lustig? Sind mir die Leute sympathisch? Viele stellen sich die Frage, was bringt mir das, wenn ich in der Gemeinde bin? Timotheus hat sich ganz andere Fragen gestellt. Timotheus hat sich die Frage gestellt, wie kann ich der Gemeinde dienen? Was kann ich tun? Wo kann ich helfen? Wird in dieser Gemeinde Christus verherrlicht? Was kann ich tun? Wie kann ich dazu beitragen, dass Christus noch mehr verherrlicht wird? Was kann ich tun, damit noch mehr Menschen zusammenkommen, um Gott anzubeten? Timotheus war bereit, seine eigenen persönlichen Wünsche hinten anzustellen und in erster Linie auf die Sache Christi bedacht zu sein. Und Paulus war auch so. Darin waren sie sich einig, darin hatten sie die gleiche Gesinnung. Er schreibt das im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 11, Vers 28. Da schreibt Paulus, dass er Sorge hat für alle Gemeinden. Keine Gemeinde ist dem Paulus egal. Es ist ihm nicht egal, was in den Gemeinden geschieht. Es ist ihm nicht egal, dass die Philipper und die Thessalonicher verfolgt werden. Es ist ihm nicht egal, dass sich ihr Lehren bei den Kolossern und bei den Galatern ausbreiten. Es ist ihm nicht egal, dass bei den Korinthern keine Gemeindezucht vollzogen wird, obwohl ein Mann offen in Sünde lebt. Es ist ihm nicht egal. Paulus hat nicht gesagt, na ja, das ist alles total schlimm, das ist alles total schrecklich, aber ich möchte mich da nicht einmischen. Das müssen die Gemeinden selber regeln, die sind alt genug, ich möchte sie nicht belehren. Doch genau das tut Paulus. Er mischt sich ein. Und wenn die Gemeinden irgendwo falsch liegen, wenn sie auf dem falschen Weg liegen, dann korrigiert er sie. Er ermahnt sie, er belehrt sie, weil es ihm nicht gleichgültig ist. Und Timotheus, ihn konnte er auf seiner Seite sehen. Er wusste, Timotheus ist ein Diener und er ordnet sich unter. Und deswegen ist Timotheus ein Vorbild für uns. Es gibt ein Beispiel, um ein Beispiel zu bringen, wo sich Leute nicht unterordnen. Das finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 12. Da schreibt Paulus an Timotheus: Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Also Paulus sagt zu Timotheus: Ich verbiete es, dass eine Frau zum Beispiel im Gottesdienst predigt. Nun wissen wir, dass Paulus das Lehren nicht total verboten hat bei Frauen. Er schreibt ja an Titus, dass die Frauen Lehrerinnen des Guten sein sollen. Er sagt zu den älteren Frauen, dass sie die jüngeren Frauen anleiten sollen, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Aber Paulus verbietet es, dass Frauen im Gottesdienst predigen. Und jetzt versuch dich doch mal da hinein zu versetzen, als Paulus diesen Brief gelesen hat. Als Timotheus diesen ersten Timotheusbrief gelesen hat, als Timotheus zu dieser einen Stelle kam. 1. Timotheus 2, Vers 12. Glaubst du ernsthaft, dass Timotheus dagegen rebelliert hat? Dass Timotheus gesagt hat: Nee, Paulus, das siehst du falsch, da hast du dich geirrt, das sehe ich anders? Nein, Timotheus war einer, der sich untergeordnet hat und der absolut gleichgesinnt war mit Paulus. Und Paulus konnte sicher sein, dass Timotheus gehorsam ist, dass er dann keine Frauen als Ältesten einsetzt oder Frauen als Pastorinnen. Timotheus war gehorsam. Und heute bei uns in Deutschland gibt es viele Christen, die nicht gehorsam sein wollen, die sich nicht unterordnen sein wollen, die keine Diener sein möchten, die sich gegen Paulus stellen, die sagen, Paulus hat sich geirrt. Paulus war halt noch ein bisschen altmodisch und wir wissen es besser als Paulus. Aber nicht nur besser als Paulus, sondern sogar besser als Gott. Denn was Paulus schreibt, es sind nicht nur seine Worte, es sind die Worte Gottes. Und diese Arroganz, sich gegen das Wort Gottes zu stellen, sich gegen die Gebote Gottes zu stellen, das ist nicht die Haltung eines Dieners. Wir sehen das schon bei Adam und Eva. Da hat Gott gesagt, dass sie von allen Bäumen des Gartens essen dürfen. Bis halt auf diese eine Ausnahme: Sie dürfen nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen, sonst müssen sie sterben. Und dann hat die Schlange Eva verführt und dann hat Eva gesagt, wenn wir davon essen, dann müssen wir sterben. Dann hat die Schlange gesagt, Quatsch, ihr werdet nicht sterben. Das, was Gott gesagt hat, das ist falsch. Ich weiß es besser als Gott. Vertrau auf mich. Und genau das hat Eva dann gemacht. Sie hat von dieser Frucht gegessen. Auch Adam hat von dieser Frucht gegessen. Und die Folgen sind bekannt. Seitdem steht die gesamte Menschheit unter dem Fluch Gottes. Seitdem müssen wir alle sterben. Seitdem sind wir alle Sünder. Wir werden als Sünder geboren. Und wir können vor Gott nicht bestehen und haben die ewige Strafe verdient. Weil die ersten Menschen gegen ein Gebot Gottes verstoßen haben. Und wir als Christen haben von der Geschichte nichts gelernt, weil wir immer noch gegen die Gebote Gottes verstoßen. Wir haben heute die 10 Gebote gehört oder eben das Beispiel, dass Frauen nicht predigen dürfen. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und viele Christen sagen, ach, uns kann doch nichts passieren. Das ist doch nicht so schlimm, wenn wir gegen die Gebote Gottes verstoßen. Gott wird das schon nicht so ernst nehmen. Und eigentlich so ähnlich hat die Schlange damals auch argumentiert. Sie hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, es kann euch nichts passieren. Damals hat die Frau der Schlange mehr geglaubt als Gott. Und immer wenn wir sündigen, dann vertrauen wir uns selbst mehr als Gott in seinen Geboten. Was ist die Einstellung eines Dieners? Die Einstellung eines Dieners ist, sich unterzuordnen. Die Einstellung eines Dieners ist, gehorsam zu sein. Und jetzt könnte man sagen, ja, wie gut, dass wir hier in dieser Gemeinde sind. Bei uns predigen ja keine Frauen. Und wir sind gegen Homosexualität und wir sind gegen Abtreibung. Ist das nicht schön, dass das bei uns so gut ist? Und ist das nicht schlimm, wie das in den anderen Gemeinden läuft, wie das in den Landeskirchen läuft, wie das in vielen Freikirchen läuft? Sollten wir nicht froh und dankbar sein, dass wir noch uns dagegen stemmen? Ja, wir sollen dankbar dafür sein, aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Es darf uns nicht gleichgültig lassen, wenn andere Gemeinden gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wir müssen uns die Frage stellen, erfüllt uns das noch mit Schmerz? Trauern wir darüber, wenn Gemeinden, wenn Kirchen gegen Gottes ausdrückliche Gebote in so krasser Weise verstoßen? Beten wir dann noch, Herr, bitte sei ihnen gnädig? Haben wir da die Haltung eines Dieners? Diese eine Sünde von Adam und Eva hat dazu geführt, dass wir alle unter dem Zorn Gottes stehen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Und das hat Paulus geschrieben in den Versen, 5 bis 11. Da hat er geschrieben, dass Jesus demütig war, dass Jesus sich erniedrigt hat, dass er Mensch geworden ist, dass er gestorben ist für uns, damit wir nicht von Gott bestraft werden, damit wir nicht in die Hölle kommen. Jesus war ein Diener, er war demütig. Er hat sich untergeordnet, er hat sich dem Vater untergeordnet. Er hat alle unsere Sünden ohne Ausnahme am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Und Gott, der Vater, hat seinen Zorn an ihn ausgelassen, damit er nicht an uns ausgelassen werden muss. Und wenn wir daran glauben, an das Evangelium, und das ist Gnade, das hat Paulus ja auch an die Philippa geschrieben, wenn wir das glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden bezahlt hat als Diener, dann werden wir freigesprochen, dann sind uns unsere Sünden vergeben. Paulus bringt es auf den Punkt in Römer 3, wir werden gerechtfertigt ohne Verdienst, ohne unsere Werke, durch Gottes Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Christus hat für uns bezahlt. Oder auch in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das alles war notwendig wegen einer einzigen Sünde. Weil damals Adam und Eva gegen das ausdrückliche Gebot Gottes verstoßen haben. Und wenn wir das jetzt alles so hören und wenn wir das glauben dürfen, warum sagen wir dann nicht, dass wir so dankbar sind, dass wir uns in Zukunft den Geboten Gottes vollständig unterwerfen und dass wir gar nicht mehr sündigen? Warum schaffen wir das nicht? Dass wir sagen, okay, ich bin jetzt so dankbar, dass Jesus für alle meine Sünden gestorben ist. Ich bin jetzt so dankbar, dass ich ab sofort vollkommen gehorsam sein werde. Dass ich niemals mehr gegen ein Gebot Gottes verstoßen werde. Warum schaffen wir das nicht? Warum sind wir nicht so dankbar? Johannes schreibt es im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, also wenn wir jemals zu diesem Zustand kommen, wenn ich jemals sage, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich keine Sünde mehr, wenn wir das jemals sagen würden, dann verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, dann machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Als Christen ist unser Leben ein Kampf. Wir haben das letzten Sonntag gehört von Declan, Vers 12, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, den wir alle zu führen haben. Das heißt jetzt nicht, dass unser Heil, dass unsere Rettung wieder verloren gehen könnte. Jesus hat sie am Kreuz erworben, ein für alle Mal. Er hat alle Sünden von uns bezahlt. Es ist unwiderrufbar. Es ist entschieden. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind freigesprochen. Aber wir leben noch auf dieser Welt und unsere Aufgabe ist es, zu kämpfen. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu gefallen mit Furcht und mit Zittern. Und dafür brauchen wir Vorbilder. Dafür brauchen wir Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Natürlich an Jesus, er ist unser größtes Vorbild, aber auch an Paulus und an Timotheus. Timotheus war bereit, sich unterzuordnen. Er war demütig. Paulus schreibt am Ende vom 2. Timotheusbrief: Lieber Timotheus, bitte bring mir meinen Mantel mit. Den hatte Paulus vergessen. Dann schreibt er auch: Bitte bring mir meinen Mantel mit. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dir jemand sowas schreiben würde. Also stell dir mal vor, Mario und Elsbeth wären jetzt hier und Mario würde hier seinen Mantel vergessen. Und die wären dann wieder in den USA und dann würde Mario dir schreiben: Bitte bring mir meinen Mantel mit. Und jetzt nehmen wir mal an, Post gibt's noch nicht. Du müsstest mit dem Flugzeug in die USA fliegen, um halt den Mantel dem Mario mitzubringen. Was würdest du denken? Ja, wahrscheinlich würden wir denken, ich habe jetzt Besseres zu tun, kauf dir einen neuen Mantel. Oder besorgt ihr den von jemand anderem? Außerdem bin ich doch nicht dein, ich bin noch nicht dein Laufbursche. Ich bin noch nicht hier dein, ich bin noch nicht dein Diener. Aber genau das war die Einstellung von Timotheus. Er hat sich als Diener gesehen. Und der Paulus konnte sich darauf verlassen. Er wusste, wenn er das schreibt, bring mir meinen Mantel mit, dann wusste er, dann wird der Timotheus nicht dagegen rebellieren, sondern dann wird er demütig sein und alles tun, um den Paulus zu helfen. Und was lernen wir jetzt daraus? Was heißt das jetzt für uns? Es sind drei Punkte. Sei bewährt, sei gleichgesinnt und sei ein Diener. Das war der erste Punkt, sei bewährt. Nimm dir Timotheus als Vorbild. Das heißt, sei bereit, auch in Schwierigkeiten standzuhalten. Hab Geduld, gib nicht auf. Bei den Philippern hieß das konkret, dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen. Dass sie standhalten sollen in der Verfolgung. Und um das tun zu können, um diese Haltung zu haben, um diese Bereitschaft zu haben, bewährt zu sein, ist der zweite Punkt wichtig. Sei gleichgesinnt. Für uns heißt das, richte dein gesamtes Denken nach dem Wort Gottes aus. Richte dein gesamtes Denken nach der Bibel aus. Und wie macht man das? Ja, indem man die Bibel regelmäßig liest und bereit ist, sich von der Bibel korrigieren zu lassen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du regelmäßig hier in diesem Gottesdienst bist, dass du regelmäßig Predigten hörst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man bei der Bekenntnisunterweisung dabei ist. Also wenn du es noch nicht vorhattest, dann bleib heute bei der Bekenntnisunterweisung. Denn es ist wichtig, weil es unsere Nahrung ist. Wir müssen uns davon ernähren. Wenn man nichts isst, dann kann man auch nicht wachsen. Und so ist es auch mit unserer geistlichen Nahrung. Wenn wir uns Predigten anhören, wenn wir uns Bekenntnisunterweisung anhören, wenn wir in der Bibelstunde sind, dann werden wir ernährt. Und dann können wir wachsen. Dann können wir unser Denken immer mehr korrigieren lassen und dann können wir immer mehr lernen, bewährt zu werden. Immer mehr lernen, unseren Charakter verändern zu lassen. Und der dritte Punkt war, sei ein Diener. Das heißt, sei bereit, dich unterzuordnen. Das heißt konkret, wenn du hier ein Mitglied bist in dieser Gemeinde, dann ordne dich den Ältesten unter. Sei den Ältesten gehorsam. Wenn du verheiratet bist und eine Frau bist, dann ordne dich deinem Mann unter, dann sei deinem Mann gehorsam. Wenn du noch Eltern hast, dann sei deinen Eltern gehorsam, ordne dich deinen Eltern unter. Und wenn du einen Chef hast, dann sei bereit, dich deinem Chef unterzuordnen. Das hat natürlich auch Grenzen. Wir sollen uns natürlich nicht unterordnen, wenn uns etwas befohlen wird, was gegen das Wort Gottes ist. Aber wir sollen grundsätzlich diese Haltung eines Dieners haben. Und deswegen sollte Timotheus unser Vorbild sein und deswegen sollten wir bereit sein, von ihm zu lernen. Und dabei möge Gott uns allen helfen. Amen.